Grüß Gott, herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind heute bei unserer Sendung Credo, und zwar in unserem Vaterunser-Seminar. Wir sind bereits beim 6. Kurstreffen angelangt. Wir haben insgesamt 7 Teile, das heißt, wir gehen die 7 Vaterunser-Bitten durch, die 7 großen Bitten dieses Gebetes, das Jesus Christus uns nach der Heiligen Schrift, wie es uns überliefert ist, selbst gelehrt hat. Mit Sicherheit eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Gebet, das wir haben, wenn wir bedenken, dass unser Herr und Meister auf die Bitte der Jünger hin uns genau diese Worte in den Mund gelegt hat, diese Worte unserem himmlischen Vater gegenüber, unserem himmlischen Abba-Vater, unserem lieben Vater, wie wir in der ersten Sendung dieser Reihe schon gehört haben, ihm gegenüber dürfen wir so sprechen. Wir sind also beim letzten Mal, beim 5. Kurstreffen, bei der 5. Bitte angelangt gewesen: Vergib uns unsere Schuld. Vergebung, Penicillin, sprich Heilmittel für die Gemeinschaft. Und heute geht es ein Stück weiter. Versuchung, allen Schwierigkeiten zum Trotz, erlöse uns von dem Bösen. Die 6. Bitte des Vaterunser. Ich darf immer wieder sagen, am Anfang dieser Sendungen, wenn Sie eine andere dieser Sendungen nicht hören konnten, vielleicht auch noch nicht wussten von dieser Reihe, macht gar nichts. Sie können heute Abend in einer wieder in sich geschlossenen Sendung auch jederzeit einsteigen, mitdenken, mitüberlegen, gemeinsam mit unserem Referenten, Herrn Diakon Hans Häuselschmidt, den ich nun herzlich in Tittmoning begrüßen darf. Grüß Gott, guten Abend.
Schönen guten Abend auch.
Herr Diakon, eine weitere Runde. Wir dürfen uns wieder mit diesen Worten des Herrn an uns, für uns beschäftigen. Ich freue mich schon, wenn wir weiter Ihren Betrachtungen lauschen dürfen. Diese Betrachtungen, die Sie hier ausführen, die folgen ja einem Begleitheft. Wir haben das in den anderen Sendungen auch immer gesagt, dass man gerne beziehen kann. Daher an Sie, liebe Zuhörer, eine kleine Mitteilung. Im D&D Medienverlag ist das Heft zu diesem Kurs, zu diesem Vaterunser-Seminar erschienen. Vaterunser Teilnehmerheft mit Gebetsimpulsen nennt sich dieses Heft. Sie können das gerne, nähere Angaben bei unserem CD-Dienst, verzeihen Sie, bei unserem Hörerservice in Erfahrung bringen oder auch auf unserer Homepage zur heutigen Sendung. Herr Diakon Häuselschmidt, Sie sind es gewohnt, am Anfang der Sendung immer einen kurzen Rückblick zu geben, um dann so richtig in das heutige Thema einzusteigen. Darum darf ich Sie am Anfang dieser Sendung auch wieder bitten, gleich verbunden mit dem Versprechen an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie in diese Sendung eingreifen können im zweiten Teil und Ihre Fragen stellen. Es ist ja ein Seminar, das eigentlich in Gruppen abgehalten wird, und wir können das ja am Radio, Gott sei Dank auch. Sie können gerne anrufen und dann Herrn Diakon Häuselschmidt von Ihren Erfahrungen berichten, mit Ihren Zweifeln und Fragen kommen, mit Ihren Anregungen. Also dann im zweiten Teil der Sendung, die Telefonnummer gebe ich Ihnen bekannt. Und jetzt darf ich Sie nochmal bitten, Herr Diakon Häuselschmidt, dass Sie ganz kurz mal auf die letzte Sendung zurückblicken.
Gerne. Und da beginne ich mit einer Geschichte. Eine Frau hatte Visionen und sie ging zum Bischof, um sich Rat zu holen. Der Bischof legte ihr nahe, sie mögen an Visionen glauben, aber ich als Bischof der Diözese kann darüber entscheiden, ob ihre Visionen echt oder falsch sind. Sie werden also tun, was ich von Ihnen verlange. Das werde ich, Herr Bischof. Also hören Sie gut zu. Wenn Ihnen Gott das nächste Mal erscheint, werden Sie einen Test machen, durch den ich erfahren werde, ob es wirklich Gott ist. Einverstanden, aber wie geht der Test? Sagen Sie Gott, bitte enthülle mir die persönlichen und privaten Sünden des Bischofs. Dann kommen Sie wieder und erzählen mir alles, aber sonst niemandem. In Ordnung? Das werde ich tun, Herr Bischof. Einen Monat später bat die Frau erneut um einen Termin beim Bischof, der sie fragte: Und, ist Gott Ihnen noch einmal erschienen? Ich glaube schon, sagte die Frau. Und sie stellten ihm die Frage, wie ich es verlangt habe. Sicher, Herr Bischof. Und was hat Gott gesagt? Gott sagte mir: Sag dem Bischof, dass ich alle seine Sünden vergessen habe. So ist Gott. Er führt kein Sündenregister. Er sieht uns in diesem gegenwärtigen Augenblick und schenkt uns seine bedingungslose Liebe. Und das durften wir beim letzten Treffen: Vergebung, Penicillin für die Gemeinschaft, vergib uns unsere Schuld, erfahren. Er hat uns vergeben, damit auch wir den anderen vergeben. Bei der Vergebung sind die Gefühle in uns ein sehr sensibler Bereich. Vergebung ist nicht identisch mit dem Gefühl der Vergebung. Vergebung ist eine Entscheidung unseres Willens, der nach und nach auch zur Heilung unserer negativen Gefühle führt. Dazu ein Bild. Unsere Gefühle sind im letzten Wagen eines langen Zuges. Die Lokomotive, die vorn ist und den Zug zieht, ist die Entscheidung unseres Willens. Wenn die Lokomotive treu weiterfährt, das heißt, wenn wir unsere Entscheidung zu vergeben immer wieder erneuern, dann wird auch der letzte Eisenbahnwagen am Ziel ankommen. Dann werden wir die Vergebung fühlen können und tiefer Friede wird in uns einziehen. Im Reich Gottes geht es wesentlich um geheilte Beziehungen, um durch und durch geheilte Beziehungen. Versöhnung ist der Weg dazu. Auf diesem Weg begegnen wir vielen Schwierigkeiten und Versuchungen. Das ist unser heutiges Thema. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Wir möchten uns mit einem Text von Augustinus in das heutige Thema einstimmen. Er hat den Sinn dieser Bitte mit einem Gebet zusammengefasst. Du, Herr, durchschaust mich. Du kennst mich ganz, wie ich bin. Ich weiß nicht, welchen Versuchungen ich zu widerstehen vermag und welchen nicht. Doch das ist meine Hoffnung. Du bist treu und wirst nicht zulassen, dass ich über meine Kräfte versucht werde. Du wirst mir in der Versuchung einen Ausweg schaffen, dass ich bestehen kann.
Erlöse uns von dem Bösen, sicherlich eine Bitte, die aus dem Herzen von einem jeden von uns mit einer ganz tiefen Inbrunst aufsteigen müsste. Wer wünscht sich das nicht? Jetzt freuen wir uns, wenn wir ein bisschen zuhören können, was es damit auf sich hat, mit dieser Bitte.
Jesus weiß, dass wir in dieser Welt vielen Gefahren und Versuchungen ausgesetzt sind. Und darum lehrt uns Jesus, den Vater zu bitten, uns in der Versuchung zu beschützen und zu bewahren. Führe uns nicht in Versuchung. Die Formulierung unserer Bitte, führe uns nicht in Versuchung, hat schon vielen Theologen wie einfachen Gläubigen große Probleme verursacht und führt zwangsläufig zu Fragen, wie führt uns der gute Vater etwa in Versuchung? Denkt er sich sozusagen extra Prüfungen für uns aus, in denen er uns testen will? Oder hat Jesus uns wirklich so beten gelehrt? Was die letzte Frage anbelangt, ist die Antwort nicht eindeutig. Der Text gibt den Auslegern einige Schwierigkeiten auf welche wir hier nicht ausführlich eingehen können. Die Spur, die wir in unserem Seminar aufnehmen, ist folgende. Die Evangelien wurden in griechischer Sprache geschrieben und Jesus hat Hebräisch oder Aramäisch gesprochen. Das Wort, das im Griechischen mit führe uns übersetzt wird, kann im Hebräischen auf zwei Arten gedeutet werden. Einerseits kann eine aktive Form von führen gemeint sein oder auch die passive Form von kommen lassen. In der passiven Übersetzungsmöglichkeit hieße dann die Bitte, lass uns nicht in Versuchung kommen. Eine solche Formulierung und die damit verbundene Deutung entspricht insgesamt dem von Jesus vermittelten Gottesbild und wir können sie sofort besser verstehen. Ich würde vorschlagen, dass die Vaterunser-Bitte im Deutschen entsprechend anders formuliert wird. Bereits in den ersten Gemeinden gab es Auseinandersetzungen über die Frage, ob Gott Menschen in Versuchung führt. So können wir zum Beispiel bei Jakobus lesen, im 1. Kapitel, Vers 13, Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Dieser Text zeigt deutlich, dass Gott uns nicht in die Versuchung führt, Böses zu tun. Sinngemäß lautet diese Bitte deshalb, führe uns in der Versuchung. Führe uns so, dass wir in der Versuchung nicht fallen. Hilf uns, dass wir der Versuchung widerstehen können. Lass uns nicht in eine Versuchung kommen, die unsere Kräfte übersteigt. Wir bitten hier den himmlischen Abba, dass er uns in der Versuchung führt, uns durch die Versuchung hindurchführt und dass wir Kraft bekommen, mit einem heiligen Nein der Versuchung zu widerstehen. Von der Versuchung zu unterscheiden sind die Prüfungen des Lebens, in denen wir uns bewähren müssen und bewähren wollen. Doch gehen wir nun Schritt für Schritt an unser Thema heran. Fragen wir uns zunächst, was ist mit Versuchung gemeint? Wer oder was kann uns in Versuchung führen? Das Wort Versuchung kann verschieden gedeutet und gewichtet werden. Auf einer Interpretationsebene werden darunter die ganz alltäglichen Versuchungen und kleinen Beschämungen verstanden. Unser ganzes menschliches Leben ist tagtäglich und insgesamt ein versuchtes und angefochtenes Leben, so sagt Lochmann. Vieles in dieser Welt kann zur Quelle der Versuchung werden. Manchmal benutzen wir die Redewendung vom Reiz der Welt im Sinn einer Versuchung. Vieles, was in der Welt vor sich geht, kann uns freudig oder schmerzlich beschäftigen, anziehen, faszinieren. Sportereignisse, Weltpolitik, Tagessensationen, Sexgeschichten, Betrügereien, Magie, neueste Errungenschaften, Katastrophen und vieles, vieles mehr. Ja, es kann uns etwas, wie wir es auch ausdrücken, so in den Bann ziehen, das heißt, es kann uns etwas so in Beschlag nehmen, dass wir nicht mehr als freie Menschen leben können. Eine Quelle der Verführung ist das Böse, das Unerlöste, die Begierde in uns. Jakobus schreibt im nächsten Vers, Kapitel 1, Vers 14, jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Stellen Sie sich einmal vor, an Ihrem Kopf und an Ihrem Herzen würde ein Bildschirm montiert. Nun würden all Ihre Gedanken sowie all Ihre innersten Empfindungen, Aggressionen, Wunschvorstellungen und Fantasien bildhaft dargestellt. Was da alles ans Licht kommen würde, das wäre ungeheuer spannend, vielleicht auch erschreckend. Jesus wusste um die Gefährdungen, die aus dem eigenen Herzen kommen. Und darum sagte er in Markus 7, 21 bis 23, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. Der Ort, an dem wir Menschen der Versuchung begegnen, ist unsere Freiheit. Unsere Freiheit, das Gute, das weniger Gute oder gar das Schlechte zu wählen und unsere Beeinflussbarkeit darin. Es gehört zur Lehre der katholischen Kirche, dass der Mensch unter Beeinflussung durch den Teufel zum Bösen neigt. Jesus spricht im Evangelium davon, dass neben den Versuchungen des Menschen, die aus seinem eigenen Innern stammen, auch noch eine tiefere Ursache der Neigung des Menschen zum Bösen gibt. Der Einfluss eines geistigen Wesens, das auch mit Teufel bezeichnet wird. Das hebräische Wort für Teufel, Satan, bedeutet Gegner, Ankläger und Beschuldiger. Im Griechischen wird Teufel mit Diabolos übersetzt, was Verwirrer, Durcheinanderwerfer meint. Gemeint ist eine geistige Macht, die alles durcheinander wirft und verwirrt, sodass wir uns oft nicht mehr verstehen und in Familie, Gesellschaft und Kirche keine Klarheit und Transparenz mehr da ist. Jesus beschreibt diese geistige Macht als Lügenmacht. Er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Das heißt, er belügt uns über Gott, über die Bedeutung Jesu, über uns, über den Sinn des Lebens, über sich selber, kurzum, über alles. Er trübt unseren Blick, verwirrt unser Denken und lähmt unseren Willen. Jesus nennt den Teufel auch den bösen Feind und Fürst und Herrscher dieser Welt. Diese Bezeichnungen weisen auf eine gewisse Macht hin, welche der Feind in dieser Zeit und in dieser Welt noch hat. Wir können die Aussagen über den Feind so zusammenfassen. Er ist ein Geschöpf Gottes, ein geistiges Wesen, das sich Gottes Heilsplan und Liebe widersetzt. Ein Wesen, das mit allen Kräften versucht, Gottes gute Schöpfung zu zerstören und das Kommen und Wachsen des Reiches Gottes zu verhindern. Mit einem riesigen Lügengebilde versucht er, die Menschen von Gott abzubringen. Die Mittel, die er dabei einsetzt, sind Unwahrhaftigkeiten, Lügen, Übertreibungen, auch die Übertreibung des an und für sich Guten, Unfriede, Hass, Trennung, Spaltung. In der Versuchung tritt Satan an den Menschen heran und bemüht sich, auf dessen Denken und dessen Willen so Einfluss zu nehmen, dass er nicht mehr seiner Würde und Berufung als Kind Gottes entsprechend handelt. Wir alle möchten glücklich sein. Doch wie sieht der Weg zum Glück aus? Hier, genau hier greift die Versuchung an. Hier sind wir Lügen ausgesetzt. In der biblischen Geschichte vom Sündenfall in Genesis 3 sät der Versucher Misstrauen gegen Gott ins Herz des Menschen. Könnte es Gott doch nicht so gut meinen mit dem Menschen und ihm das Glück, so wie Gott zu sein, vorenthalten? Warum lässt der gute Gott all das Böse zu? Die Urversuchung des Menschen ist sein Misstrauen gegenüber Gott. Die Abwendung von Gott geschieht meist nicht in einem bewussten Akt der Ablehnung, sondern sie zieht langsam, schleichend, fast unbemerkt in das Herz des Menschen ein. Wie Gift mischt sich das Misstrauen langsam in die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, aber auch in die Beziehung der Menschen untereinander. Das Misstrauen erzeugt Angst, zerstört Beziehungen. Das Misstrauen macht krank. Glauben hingegen heißt Vertrauen. Auch für den Glauben gilt, dass er langsam, stetig wachsend, wie ein kleines Samenkorn das Herz des Menschen mit Vertrauen erfüllt. Vertrauen ist der Boden, auf dem Gemeinschaft und Beziehungen wachsen können. Vertrauen ist ein Kennzeichen echter Liebe. Jesus hat sein Leben hingegeben, um das Vertrauen gegenüber dem himmlischen Vater wieder in die Herzen der Menschen einzupflanzen. In der Liebe ist die Versuchung zum Misstrauen überwunden. Die Versuchung zum Misstrauen zeigt sich auch, wenn es um die Frage geht, mein eigener oder Gottes Wille. Es ist klar, je mehr wir Gott misstrauen, desto weniger fragen wir nach seinem Willen. Je mehr wir von Misstrauen geleitet werden, desto mehr neigen wir dazu, uns unsere eigene Religion und Weltanschauung zusammenzubasteln. Oft aus allen Religionen und Weltanschauungen, die es gibt. Der vom Vertrauen geleitete Glaube fragt nach dem Plan, nach den Interessen Gottes, weil der Mensch erfahren hat, dass Gott nichts anderes will als das Heil aller. Der Glaubende will Gottes Plan dienen und fragt deshalb, was hast du, Gott, mit meinem Leben vor? Wozu hast du mich geschaffen? Glaube in christlichem Sinn heißt, sich einer Person anzuvertrauen und sich an sie zu binden. Im Glauben bindet sich der Mensch in einem Akt höchster Freiheit und Liebe an den lebendigen Gott. Sein Wille, seine Wahrheit und seine Sicht des Lebens sind für den gläubigen Menschen der Maßstab. Gott schenkt dem Glaubenden die Kraft der Versuchung zur Anpassung an den Zeitgeist, an die Meinung der Mehrheit, an irgendeine sich modern gebende Strömung zu widerstehen. Wenn ein Mensch nach seiner Sendung zu fragen beginnt, können sich Widerstände melden. Widerstände in uns, Widerstände bei anderen Menschen, weil wir nicht mehr ihre Erwartungen erfüllen, und Widerstände von dem, den Jesus den bösen Feind nennt. Das Ziel des Feindes ist nicht, uns zu dieser oder jenen Sünde zu verführen. Da dürfen wir gelassen sein. Wir sind schwache Menschen und werden das ganze Leben immer wieder sündigen. Wir bleiben so das ganze Leben lang auf die Vergebung angewiesen. Und der Abba-Vater vergibt uns gern und in jedem Augenblick, wenn wir darum bitten. Das Ziel des Feindes greift tiefer. Gott hat mit jedem Menschen einen Traum. Er hat für alle eine wunderbare Sendung. Der Feind will uns mit allem Möglichen blenden, verwirren, täuschen, belügen, um uns von unserer einmaligen Lebensaufgabe, unserer unersetzlichen Sendung, die wir im Reich Gottes haben, abzubringen. Das geschieht durch Verlockung, Verblendung, Verführung. Die Verführung geschieht nicht in der Art, dass wir uns direkt gegen Gott stellen. Das wäre zu offensichtlich. Vielmehr wird anderes immer wichtiger. Die Arbeit, die Freizeit, der Sport, das Hobby, der Verein, das Haus und der Garten, das Vergnügen, das Fernsehen, der Computer und viele andere Dinge ziehen uns mehr an und werden so wichtig, dass wir als Folge davon für Gott keine Zeit mehr finden. Wir finden keine Zeit mehr, auf seine Stimme zu hören und seinen Willen zu suchen. So wird der Mensch, ohne dass es ihm richtig bewusst wird, von Gott und seiner Lebensaufgabe im Reich Gottes weggeführt, verführt. Und dabei können sogar gute Freunde zu einer Gefahr werden, wie ein Beispiel aus dem Leben Jesu zeigt. Als Jesus von der Erfüllung seiner Sendung, von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen in Jerusalem spricht, nahm ihn Petrus beiseite und macht ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Matthäus 16, 22. Petrus meint es nur gut. Und gerade in diesem menschlichen Gutmeinen wird er für Jesus zum Versucher, der ihn zum bequemen Weg und damit zum Verlust seiner Sendung verführen möchte. Ein Sprichwort sagt: Was ist das Gegenteil von Gut? Das Gegenteil von Gut ist gut meinen. Hier braucht es Wachsamkeit. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Matthäus 26, 41. Wie sieht nun die Versuchung aus? An welchem Punkt greift die Versuchung an? Ein Blick auf Jesus und seine Versuchungen in der Wüste können uns hier mehr Klarheit geben. Wir lesen bei Lukas von der Versuchung Jesu in Lukas 4, Verse 2 und 3. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Und da sagte der Teufel zu ihm: Jesus hat Hunger, und beim Hunger greift der Teufel an. Der Widersacher setzt also dort an, wo Jesus ein effektives und auch gerechtfertigtes Bedürfnis hat. Am selben Ort und in derselben Weise versucht der Widersacher auch uns. Dort, wo wir im Leben Hunger verspüren, wo unsere Bedürfnisse unerfüllt und ungestillt sind, dort sind wir am leichtesten verführbar. Hunger, vielleicht nach Brot, vielleicht nach Liebe, Hunger nach Ansehen, nach Sicherheit, Hunger nach Erfolg, nach Macht, nach Wissen, Hunger nach Freude, nach Zärtlichkeit, nach sexueller Erfüllung, nach Glück und so weiter und so fort. Wie versucht der Teufel Jesus? Er sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Das heißt, verschaff es dir doch selbst, greif zu, nimm, was dir die Welt und das Leben bietet. Die heutige Konsum- und Spaßgesellschaft fördert ein eigenmächtiges Handeln, das nur auf den Moment schaut. Nach uns die Sintflut. Hauptsache, wir haben jetzt unser Vergnügen. Hauptsache, mir geht's gut. Ein solches kurzsichtiges, eigenmächtiges und letztlich unverantwortliches Denken und Handeln offenbart sich auch in manchen Tendenzen der modernen, säkularen Gesellschaft. Man sucht nach schnellen und möglichst einfachen Lösungen. Viele merken dabei nicht, dass sie der Verführung, zu sein wie Gott, erlegen sind. Wir bestimmen selbst über Leben und Tod. In der sich ausbreitenden aktiven Sterbehilfe bestimmen wir Menschen selber, wann und wie wir sterben wollen, weil uns das Leben aus scheinbar einsichtigen Gründen nicht mehr als lebenswert erscheint. Wir verfügen aber auch über das Leben von anderen. In der Abtreibung wird selbst einem kleinen, wehrlosen und unschuldigen Geschöpf der Todesstoß gegeben, weil aus scheinbar einsichtigen Gründen kein Platz für dieses Kind vorhanden ist. So suchen wir unser Glück in möglichst schnellen, bequemen Lösungen, gerade so, wie es uns im Augenblick passt. Jeder Mensch hat seine eigenen Versuchungen, besonders dort, wo er Hunger hat. Das heißt, da, wo er ganz persönlich einen Mangel verspürt. Auch jede Zeit hat ihre eigenen Versuchungen. Drei alte und gleichzeitig moderne Versuchungen möchte ich ansprechen. Das ist zum einen die Lauheit, zum anderen die Resignation und zum dritten die Verzettelung. Kompromissbereitschaft und Konsenslösungen gehören zu den positiven Errungenschaften der modernen Demokratie. Anders als in der Politik kann sich aber ein Weg der Mitte für den Glauben als eine große Versuchung erweisen. Wenn wir den Weg der Mitte wählen, zwischen kalt und heiß, so landen wir bei dem Begriff lau. Mit der einsichtigen Begründung, nur nicht zu übertreiben, nur nicht extrem zu werden, beruhigen wir unser Gewissen und erliegen, fast noch aus Überzeugung, der Versuchung der Lauheit. Auch diese Versuchung ist nichts Neues. Bereits im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir in Offenbarung 3, Kapitel 3, Vers 14, an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Müssten wir uns nicht ehrlicherweise eingestehen, dass wir das erste Gebot in unserer Lebenspraxis etwas abgeändert haben? Wir lieben Gott oft nur mit halbem Herzen, halber Seele, halbem Denken und mit halber Kraft. Leben bedeutet wachsen und sich entfalten. Was aber nicht mehr wächst, das stirbt ab. Das gilt auch vom Leben im Reich Gottes. Eine Versuchung besteht darin, halbherzig und lau den Weg Gottes zu gehen. Manche sagen, das, was ich jetzt habe, genügt mir. Mir. Das zeigt, es geht um mich und nicht um Gott und sein Reich. Richtiger wäre die Frage, wie siehst du es, Vater? Was möchtest du mir noch alles schenken? Der himmlische Vater will unser ganzes Heil, unser ganzes Glück. Er möchte uns die Fülle seines Geistes geben, damit unser Leben zu einem großen Segen für die Menschen wird. Der himmlische Abba-Vater möchte, dass in uns, seinen Kindern, seine Freude, seine Liebe und seine Herrlichkeit aufleuchtet. Seht, wie sie einander lieben. Seht, wie sie miteinander umgehen. Seht, welche Freude in ihnen ist. Dazu möchte ich auch gehören. Das ist der Wunsch, der Traum des Vaters. Er möchte, dass wir als seine Töchter und Söhne von Güte, Liebe und Freude überströmen. Eine zweite Versuchung ist Resignation statt tatkräftiger Hoffnung. Man hat den Eindruck, es geht nur noch abwärts mit Gesellschaft, Kirche und Welt. Resignation kann auch entstehen im Blick auf sich selbst. Man hat versagt, vielleicht sogar große Schuld auf sich geladen oder fühlt sich den Problemen nicht mehr gewachsen. Das kann dazu führen, dass wir die Hoffnung verlieren. Aus mir wird doch nichts mehr. das bringt doch nichts mehr. Es lohnt sich nicht mehr. Aber Gott ist immer größer als alle Schuld und größer als alle Probleme. Das Vertrauen in den machtvollen, liebenden und großen Abba-Vater ermöglicht nach jedem Versagen einen Neuanfang. Petrus und Judas Iskariot haben beide in ihrem Leben versagt. Beide haben ihre Schwachheit erlebt. Judas Iskariot, der Jesus verraten hatte, ist bei sich selbst stehen geblieben. Er glaubte nicht, dass Gott ihm seine Schuld verzeihen könnte. Er resignierte. Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat sich durch dieses Versagen nicht abhalten lassen, sich vertrauensvoll in die Arme des himmlischen Vaters zu werfen und die Vergebung anzunehmen. Für ihn wurde ein neuer Weg möglich. Und er wurde, wie wir wissen, ein gewaltiger Segen. Nicht unsere Vergangenheit ist entscheidend, sondern wie wir heute weitergehen. Immer und in jeder Situation hat der Abba-Vater für uns eine segensreiche Zukunft bereit. Und eine dritte Versuchung ist Verzettelung, anstatt klare Prioritäten zu setzen. Eine Spruchkarte sagt, ein Ja zu einem großen Ziel verlangt viele kleine Nein. Nein sagen, um mit aller Kraft das Wesentliche zu tun. Viele moderne Menschen wollen möglichst nichts verpassen. So haben bereits Kinder einen übervollen Terminkalender. Doch wer nichts verpassen und überall dabei sein will, verpasst schließlich alles. Seine Lebensaufgabe, den Sinn seines Lebens. Wer Frucht bringen will, darf sich nicht verzetteln. Er wird Erwartungen anderer enttäuschen, um das Wesentliche seiner Lebensaufgabe leben zu können. Das führt zur Frage, habe ich Prioritäten richtig gesetzt? Wo lasse ich mich, vielleicht auch durch liebe Menschen, falsch beeinflussen, falsch führen, eben verführen? Wir stehen vor der Frage, können wir Versuchung bekämpfen? Ich denke, dass die beste Art und Weise, die Versuchung zu bekämpfen, ist, sie zu meiden, wo immer es nur geht. Wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann wissen wir, wo wir versuchbar und verführbar sind. Wir wissen, wo unsere Schwächen, Wunden und ungelösten Probleme sind. Und da ist es wichtig, jedes Spiel mit dem Feuer zu vermeiden und weise zu handeln. Es dient niemandem, wenn wir uns auf Bereiche einlassen, die uns durcheinander bringen. Wenn ich weiß, dass gewisse Orte, Bücher, Fernsehsendungen, Themen oder auch Personen mich in Bereiche verwickeln, die mir zur Versuchung werden, dann müssen wir diese meiden. Jesus ist da ganz radikal. In Markus 9,43 sagt er, wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Jesus will uns nicht Angst machen vor der Hölle. Er will vielmehr, dass wir uns selbst nicht verletzen und uns schädigen. Die zweite Form der Versuchung zu widerstehen besteht im Widerstand gegen die Versuchung. Nicht alle Versuchungen können wir meiden, im Gegenteil. Jesus selbst ist vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden, um seine Sendung zu klären und zu festigen. Schwierige Menschen, unliebsame Situationen, auch Enttäuschungen und Widerstände sind Wachstums- und Bewährungschancen. Wir sind gerufen, darin der Versuchung zum egoistischen und oft bequemen Weg zu widerstehen und in der Hingabe an Gott im Leben unserer Sendung zu wachsen. Jesus ist auch da unser Beispiel. Nach 40 Tagen des Fastens tritt der Versucher an ihn heran und sagt: Du bist doch Gottes Sohn. Du kannst es dir doch einfacher machen. Befiehl doch diesen Steinen, Brot zu werden. Jesus könnte sich nun mit den Gedanken des Versuchers beschäftigen. Aber genau das tut er nicht. Denn Jesus weiß, wer sich mit den Verführungen beschäftigt, wird von ihnen mehr und mehr umgarnt und gefangen. Sie sind wie ein Sog, der immer stärker wird. Solange wir noch die Kraft haben, gilt es, sofort der Verführung den Rücken zuzukehren. Das tut Jesus. Er kehrt sofort dem Teufel den Rücken zu und wendet sich stattdessen Gott, seinem liebenden Abba, zu. Und er antwortet dem Teufel mit dem Wort Gottes. Das ist der Inhalt des Taufgelübdes. Es enthält zwei Aspekte. Erstens, sofort, klar und entschieden der Versuchung abwenden. Ihr den Rücken zukehren und widersagen, indem wir mit einem heiligen Nein, einem klaren Ich widersage, uns davon abwenden. Hilfreich ist auch die Versuchung, Jesus zu übergeben. Zu sagen: Jesus, ich gebe diese Versuchung jetzt dir, du kannst damit besser umgehen. Und zweitens den Blick auf Gottes Wort und Gottes Wege lenken und ihm vertrauen. Jesus hält dem Versucher dreimal das Wort Gottes entgegen. Er sagt damit: Gott ist der Herr, auf ihn kommt es an. Ich vertraue ihm. Du bist der Abba, der mich himmlisch liebt, und es gibt keinen besseren als dich. Du führst mich die besten Wege. Du sorgst für mich, auch jetzt. In dieser Haltung kommt die Kraft des Heiligen Geistes in unser Herz, die uns in die Freiheit und Fülle des Lebens führt. Nun wollen wir noch kurz dem zweiten Teil der Bitte uns zuwenden: Erlöse uns von dem Bösen. Diese Bitte bezieht sich vor allem auf die Gegenwart. Der himmlische Abba-Vater möchte uns von allem Bösen befreien und uns das Glück des Lebens in seinem Reich der Liebe schenken. Jetzt können wir uns fragen: Wie möchte er uns befreien? Jesus setzt sich leibhaftig dem ganzen Spannungsfeld dieser Welt aus und gibt mit seinem Leben eine unüberbietbare Antwort, die Antwort der Liebe auf das Böse in der Welt. Wo wir uns eins machen mit ihm, dem Erlöser, werden wir Erlösung und Befreiung vom Bösen erfahren. Befreiung erstens von Schuld und Sünde. Hier trennt sich der Mensch willentlich von Gott und seiner Liebe. Die Sünde des Menschen besteht darin, Gott nicht als Gott seines Lebens anzunehmen, sondern selbst sein eigener Herr und Meister sein zu wollen. Folglich nimmt der Mensch die Weisungen und Hilfen Gottes nicht an. In Johannes 16, Vers 8 und 9 können wir lesen, wo Jesus vom Heiligen Geist spricht. Er wird den Heiligen Geist senden und dieser wird die Welt überführen, dass es eine Sünde und Gerechtigkeit und Gericht gibt. Sünde, weil sie mir nicht vertrauen, weil sie nicht an mich glauben. Und die Folge ist, Schuld führt zu Angst vor Strafe. Und da hilft nur eins, Umkehr und Vergebung. Alle anderen Wege führen uns in eine Sackgasse. Befreiung von zweitens Wunden. Jeder Mensch ist auch Opfer der Sünde und Schuld anderer. Diese negativen Auswirkungen können in uns Wunden hinterlassen, sodass wir an belastenden Erinnerungen und negativen Gefühlen leiden. Vermutlich sind wir alle in unserem Leben von anderen verletzt und gedemütigt worden. Die Folge? Solche Verwundungen verursachen in vielen Menschen eine Form von Auflehnung. Sie haben Mühe, sich selbst mit ihrer ganzen Lebensgeschichte und mit ihren Begabungen und Schwächen anzunehmen. Sie verschließen Bereiche ihres Lebens aus Angst vor neuen Verletzungen. Wunden brauchen Heilung. Und da ist, wie wir letzten Dienstag gehört haben, Vergebung ein wichtiger Schlüssel. Bei der Heilung unserer Wunden können wir das Geschehene nicht ungeschehen machen. Jesus will uns aber vom bitteren Schmerz, der sich in unserer Erinnerung festgesetzt hat, heilen. Er will uns auch zeigen, wo wir uns aus Schutz vor weiteren Verletzungen negative Verhaltensmuster angeeignet haben. Die brauchen Umkehr. Im Gebet legen wir all unsere Verwundungen in die Hände Jesu und bitten ihn um Heilung unserer Erinnerungen und um die Kraft, aus negativen Verhaltensmustern herauszutreten. Oft brauchen wir auch Befreiung von negativen Bindungen. Positive Bindungen fördern Leben. Negative Bindungen machen uns unfrei. Wir kennen verschiedene Formen von negativen Bindungen. Einerseits gibt es Mächte der Finsternis, die uns durch Verwünschungen, Magie, okkulte Praktiken und Zauberei beeinträchtigen können. Andererseits gibt es Bindungen, die sich durch sogenannte schädliche Gewohnheiten in uns festgesetzt haben. Diese Form von Bindung ist entstanden durch regelmäßige, immer wieder freiwillige Entscheidungen unsererseits. Die Folgen? Negative Bindungen bewirken in uns Scham und Trauer. Der Weg heraus, was die Bindung durch finstere Mächte betrifft, brauchen wir Befreiung, das heißt die Gebetshilfe anderer. Wenn wir willens sind und uns von den negativen Mächten lösen wollen, kann dies durch ein Befreiungsgebet geschehen. In den meisten Fällen haben Bindungen mit schlechten Gewohnheiten zu tun, von denen wir meinen, nicht mehr loszukommen. Nur wenigen Menschen gelingt es, ihr gewohntes Verhalten mit einer Radikalmethode zu ändern. Besonders dann, wenn es sich um sogenannte Suchtgewohnheiten wie Arbeits-, Ess-, Trunk-, Sport-, Computer-, Putzsucht und so weiter handelt. Hier kann aber das Bewusstsein, immer wieder neu wählen zu können, uns die Möglichkeit geben, aus einem unheilen Kreislauf auszubrechen und uns eine neue Gewohnheit anzueignen. Oft brauchen wir auch Befreiung von Schwächen und Fehlern. Sie gehören zum menschlichen Dasein, obwohl wir sie lieber nicht hätten. Da beginnt oft ein Kampf, sei es, indem wir aktiv gegen Sie etwas unternehmen oder dass wir versuchen, sie vor anderen zu verbergen. Die Folge, Schwächen und Fehler, die wir nicht überwinden können, bewirken in uns Resignation. Der Erlösungsweg heißt hier nicht Kampf, sondern Annahme und Versöhnung. Wer zu seinen Schwächen steht und sie annimmt, wird im Umgang mit seinen Mitmenschen barmherziger und er erlaubt ihnen, Schwächen zu haben. Annahme bedeutet, dem Erlösungsweg Gottes zu vertrauen. Er weiß, wann und wie er uns davon freimachen wird. In der Haltung der Annahme kann ein Weg der Wandlung beginnen, auf den der himmlische Abba-Vater unsere Herzen formt. Erlöse uns von dem Bösen. Jesus Christus hat uns durch sein Leben, besonders durch sein Kreuz und seine Auferstehung von der Herrschaft des Bösen und von allen Wirkweisen des Bösen erlöst. Wo wir uns mit ihm eins machen, wird er uns Schritt für Schritt erlösen und in die Freiheit und Freude der Kinder Gottes hineinführen.
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die letzte Bitte des Vaterunsers heute im sechsten Teil Verzeihung unseres Vaterunser-Seminars mit Diakon Hans Häuselschmidt, der uns seinen Impulsvortrag gehalten hat zu diesem Thema. Wir haben viel äußerst Wichtiges gehört, was Vergebung betrifft, all das, was in dieser Bitte enthalten ist. Ich darf nun als erste Zuhörerin Frau Götzen aus Düsseldorf begrüßen. Grüß Gott, Frau Götzen.
Ja, grüß Gott, Herr Diakon Häuselschmidt.
Grüß Gott, Frau Götzen.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag über das Vaterunser, das ist mein Lieblingsgebet. Meine erste Frage, es sind eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, warum hatte man das Vaterunser, das längere genommen, aus dem Matthäusevangelium und nicht das kürzere, was, glaube ich, auch diese letzte Bitte nicht beinhaltet vom Lukas? Das ist also die eine Frage. Und die andere ist, führe uns nicht in Versuchung, also Ihre Anmerkung auch, dass man also Hilfe bekommt von Mitmenschen, die mit für einen beten, einen begleiten in schwierigen Zeiten und Situationen. Da muss ich sagen, obwohl ich genau wie Sie der charismatischen Erneuerung angehöre, ist doch oft sehr schwierig für die anderen, sich in Situationen hineinzuversetzen, die sie nicht kennen. Und es wird auch sehr oft dann der erhobene Zeigefinger, du weißt doch, was ist, oder es ist halt, halte dich da an die Gebote und das solltest du können. Als Christin musst du wirklich, oder als Christ musst du es, ich denke jetzt an mehrere Versuchungen, zum Beispiel eine Versuchung, die sicherlich für viele nicht so bekannt, zum Beispiel Selbstmordgedanken. Da kriegen sie eine ganz schlechte Begleitung bei Freunden, weil das sehr wenig vertraut ist für andere, sich da reinzuversetzen und mit dem Menschen, ich sag jetzt mal, mit dem Patienten zu Gott hinzugehen.
Mhm. Dankeschön, Frau Götzen. Herr Diakon.
Warum man hier das Längere genommen hat, das weiß ich nicht. Und zu Ihrer zweiten Frage, dass es oft schwierig ist, mit Menschen, die sich in ihre konkrete Situation nicht hineindenken können, es ist vollkommen klar, wenn jemand nicht verschiedene Dinge erlebt hat, dann kann er sich da nicht hineinfinden und hineinfühlen. Ich denke, das ist mit ein Grund, dass Gott so manches zulässt in unserem Leben, damit wir, wenn wir durch sind, andere, die noch drin sind, verstehen können und ihnen helfen können. Der gehobene Zeigefinger hilft natürlich sehr wenig oder gar nichts. Ich kann nur den einen Rat geben. Bei Versuchungen, und Selbstmordgedanken sind auch Versuchungen, diese sofort an Jesus abgeben. Jesus, ich gebe dir jetzt diese Versuchung, diese Gedanken, die gerade in meinem Kopf herumgehen, ich gebe sie dir ab. Du kannst besser damit umgehen. Schenk mir jetzt deine Gedanken. Und deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Jesaja 52 sagt uns das ganz deutlich.
Herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Düsseldorf. Eine Kleinigkeit, Herr Diakon, wir kommen gleich noch zu einem weiteren Hörer, wir sind schon knapp in der Zeit, aber eine Kleinigkeit schien mir ganz wichtig, was Frau Götzen gesagt hat. Egal was für eine Versuchung, Sie haben in Ihrem Vortrag so schön gesagt, jeder Mensch und auch jede Zeit, aber vor allen Dingen jeder Mensch hat seine eigenen Schwachpunkte, seine Versuchungen. Und ich glaube, da muss jeder seinen Mitmenschen auch ernst nehmen, was für den einen absurd erscheint. Gedanke an Selbstmord, das ist für den anderen einfach eine vielleicht kaum zu überwindende Versuchung in seiner Situation und umgekehrt. Meine Probleme scheinen vielleicht wieder für jemand anders, also was vollkommen Lächerliches zu sein.
Ja.
Jetzt darf ich Herrn Niederauer aus Ingolstadt begrüßen. Grüß Gott, Herr Niederauer.
Grüß Gott, Herr Pater oder Pfarrer?
Herr Diakon.
Ich bin Diakon.
Herr Diakon, ja. Herr Diakon, ich liege zurzeit im Klinikum in Ingolstadt, aber ich rufe jetzt nicht an, dass der liebe Gott mir helfen soll, dass du das sowieso, sondern dass sein Wille mit mir passiert. Und es ist schlimm, wenn man sieht, die Schwierigkeit, mit wie wenigen Leuten man hier nur über Jesus, über das Christsein reden kann.
Da haben Sie vollkommen recht.
Das ist schlimm. Aber ich lege auch das, wie Sie gerade es meinem Vorredner oder Anrufer gesagt haben, in Jesu Hände und verlasse mich voll auf ihn.
Super.
Sodass ich hoffe, dass er das selber in die Hand nimmt und ich mein Möglichstes nur dazu tun brauche oder auch nur dazu tun kann. Mehr Dank. Oder weniger.
Danke, Herr Niederauer. Ich glaube, ein kleiner, wichtiger, praktischer Impuls. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank für den Beitrag nochmal.
Ja, vergelt's Gott.
Segens Gott, auf Wiederhören.
Wieder.
Herr Diakon, genau wie Sie es vorhin schon gesagt haben, alles Gott übergeben, dann kann er wirklich was draus machen, nicht?
Genau.
Auch aus der Versuchung, vielleicht als allerletztes, man sagt so oft, Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben, Gott kann oft noch etwas Böses zum Guten wenden, beziehungsweise es, soll man sagen, die Wirkungen in uns letztlich so werden lassen, dass wir uns wieder zum Guten wenden, nicht? Denn das Böse bleibt ja böse.
Richtig, ja.
Darf ich Sie jetzt zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren Segen bitten, um ein gemeinsames Gebet vielleicht noch zum Schluss?
Gerne. Und zwar möchte ich das mit Gerhard Luffing tun. Vater, gerade weil dein Reich mitten unter unserer almseligen Geschichte anbrechen soll, droht auch die Versuchung. Die Versuchung des Abfalls. Die Versuchung, unsere Jüngerschaft aufzugeben. Die Versuchung, die Menschen für unverbesserlich, die Welt für unveränderbar und die jetzigen Zustände eigentlich für ganz gut zu halten. Die Versuchung, an deiner Kirche zu verzweifeln und an deinem Plan mit der Welt nicht mehr zu glauben. Mach, dass diese Versuchungen uns nicht überwältigen. Lass uns nicht erliegen, sondern reiß uns heraus aus der tödlichen Macht des Bösen. So bitten wir um deine rettende Kraft. Und das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.